Grüße euch ganz herzlich auch von hier vorne. Lasst uns doch kurz nochmal aufstehen und singen. Ehre sei dem Namen. Nehmt wieder Platz. Ich habe euch eine Menge mitgebracht und durch das, was heute Morgen schon hier war, durch den Lobpreis, durch Ansagen, hat mir doch gezeigt, wie der Geist Gottes die Gemeinde bewegt und Menschen miteinander verbindet. Ihr werdet das im Laufe der Zeit heute Morgen hören. Zunächst möchte ich sagen, wir sind aus, Hildegard ist mit dabei, aus Wittenberg, Lutherstadt Wittenberg, wo jetzt mein Zuhause ist, wo diesmal mein heimatliches Bett steht. Und ich war sogar auch schon beim Bestatter. Und jetzt werden sich die Einzelnen wundern. Ich wollte nicht, dass Leute sich ärgern, wenn ich von einem Moment auf den anderen vom Herrn geholt werde und nichts ist geordnet. Und das ergibt sich dann immer gut bei so einem Bestattungsunternehmen. Als Pastorin bin ich dort in der Gemeinde tätig und habe auch mit diesem Bestattungsunternehmen schon einige Bestattungen durchgeführt. Als ich jetzt dorthin kam, da sagte die Frau mir, ach, Frau Neumeister, haben Sie wieder eine Bestattung vor? Ich sage, ja. Ja, wer ist es denn? Ich sage, ich. Sie hat mich angeschaut. Ich finde das nicht makaber, ich finde das logisch. Und ich sagte, naja, irgendwann einmal schreiten so die Jahre dahin und irgendwo muss ich ja dann auch begraben werden. Und wir hatten ein gutes Gespräch, dass sie sagte, sie gehen so einfach und so leicht mit den Dingen um. Naja, habe ich gesagt, ich weiß ja auch, wo ich hingehe. Und das ist keine traurige Angelegenheit, das ist eine fröhliche Angelegenheit, dass ich weiß, ich gehe zu Gott, ich gehe zu Jesus Christus und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich meine, euch sowieso, ich meine, ich rede jetzt von der Frau vom Bestattungsinstitut. Und ihr wisst, jede Gelegenheit nutze ich, damit ich mit Menschen über Glauben reden kann, aber vollkommen normal. In dieser Normalität hat sich bei mir noch nichts geändert, es ist eher schlimmer geworden und davon möchte ich euch berichten. In den neuen Bundesländern ist jemand vielleicht gerade aus der Lutherstadt Wittenberg hier. Genau, ja, Hildegard, sie unterstützt mich ganz treu auch in den Dingen, die es so noch zum Abverkaufen gilt von meinem ehemaligen Geschäft einer Buchhandlung, aber ich möchte euch sagen, dieser Ruf nach Wittenberg ist schon vor vielen Jahren erfolgt, ohne dass ich es wirklich wusste. Wiegenort der Reformation, ich erzähle jetzt nicht, wie ich dorthin kam, aber was ich zurzeit mache, nur ganz kurz, damit ihr wisst, es ist einfach schön, mit Gott zu leben, egal in welchem Lebensalter. Ihr wisst, ich sage von Jahr zu Jahr, wenn ich komme, immer wann ich so die 70 erreiche, in welchen Jahren. Und ich habe vor kurzem meinen 65. Geburtstag gefeiert, also 5 Jahre, dann bin ich 70. Und wir hatten auch eine sehr, sehr schöne Zeit mit der Gemeinde zusammen. Und ich bin so dankbar, dass ich sagen kann, ich gehe mit 65 noch nicht in Rente. Denn da fängt eigentlich erst alles an. Es ist zwar mit 66, glaube ich, wie Udo Jürgens mal gesungen hat. Ne? Ach, die Generation weiß, was er gesungen hat. Denn das lebendige Leben als Christ hört nie auf. Glaubt ihr mir das? Und wenn es irgendeinem von euch zwischenzeitlich langweilig geworden ist, können wir uns gern nach dem Gottesdienst unterhalten, welche Möglichkeiten wir haben, damit es wieder spannender und abenteuerlicher wird. Es ist spannend und abenteuerlich in Wittenberg. Wir haben kurz nachdem ich da war, ein kleines Begegnungszentrum eröffnet, mitten in der Stadt. Und das ist überschrieben an der Schaufensterscheibe. Schön, dass es dich gibt, schön, dass es mich gibt. Einfach begründet aufgrund einer Tasse, die ist rot und weiß. Deshalb heißt das auch rot-weiß oder weiß-rot. Das heißt jetzt in Wittenberg nur, ich gehe ins weiß-rot. Und dann stehen die Touristen dort und dann sagen sie, ach, da steht ja schön, dass es dich gibt, schön, dass es mich gibt. Ich hörte, wie eine Ehefrau zu ihrem Ehemann sagte, das hast du mir noch nie gesagt, guck mal, was da steht. Das hört man ja, wenn die Tür auf ist. Oder zwei Sozialarbeiterinnen kamen und sind reingekommen und sagten, das ist ja ein toller Text. Ja, es ist ein toller Text. Und wenn die Menschen kommen, wissen sie, sie sind wertgeschätzt, so haben wir es auf unserer Werbung stehen. Wertschätzung und Mut vermitteln. Jeder, der hierher kommt, soll glücklicher wieder hinausgehen, weil er spürt, dass andere für ihn da sind. Und in einem Gottesdienst soll es genauso sein. Ich habe da hier bei euch nie Zweifel dran. Seit 1997 komme ich nach Rosenheim, zunächst in die Chiemseestraße und dann hierher. Jetzt haben wir 2014, das sind 17 Jahre. Und wir werden gemeinsam älter, aber auch immer fröhlicher. Fröhlicher in Gott, dynamischer in ihm, herrlich. Da ist zum Beispiel eine Aussage, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Darin stehen einige Aussagen. Was sagt ihr zu diesem Satz? Freundschaft ist, wenn dich einer für gutes Schwimmen lobt, nachdem du beim Segeln gekentert bist. Solltet ihr euch merken, denn am Schwimmen übt man, über das Kentern zu reden, fällt manchmal schwer. Freundschaft ist, wenn dich einer für gutes Schwimmen lobt, nachdem du beim Segeln gekentert bist. Also über vieles und anderes reden wir dort auch. Ihr könnt euch eine Werbung abholen. Es ist einfach schön. Ich habe euch auch, damit ihr seht, ich bin nicht in Ruhestand gegangen, Gemeindebriefe, die letzten beiden mitgebracht. Hier vorne, wie wir in der Elbe taufen. Letztes Jahr haben wir in der Elbe getauft. Und es war herrlich. In diesem Jahr wünsche ich es mir wieder. Und es stehen einige Dinge drin, wen es interessiert. Aber etwas möchte ich euch nicht vorenthalten. Und das ist, als ich im letzten Jahr die jungen Leute taufen durfte, da war mir ganz klar, es kann nicht bei der Taufe enden. Nachfolge beginnt eigentlich erst da. Seid ihr damit einverstanden? So, das heißt, die Taufe ist der Anfang. Das heißt, das Gläubigwerden der Anfang, das Bekenntnis der Taufe geht weiter und dann geht's los. Und ich habe zu meinen getauften Leuten gesagt, ich möchte euch nicht jetzt schon in den geistlichen Vorruhestand schicken. Der Jüngste, der getauft wurde, war 14, der Älteste war 72, er ist von Österreich hier hochgekommen nach Wittenberg, Freunde von mir, und kein geistlicher Vorruhestand. Warum? Man hat sonst etwas absolviert, aber es passiert nichts mehr. Es ist nicht spritzig, es ist nicht lebendig, es nimmt keinen Einfluss, sondern es ermüdet und wird zur Religion. Das wollten wir verhindern. Und dann haben wir eine Zweigstelle noch in Torgau, also in Sachsen, ungefähr 50 Kilometer von Wittenberg entfernt. Und dort fahre ich immer sonntags nachmittags. Und da sehe ich die kleinen Kirchen. So wie bei euch kleine Kirchen sind mit diesem Zwiebelturm, so sind da kleine Kirchen, die also vielfach, wenn sie nicht gerade modernisiert werden, vor sich hin zerfallen. Und in meinem Leben bisher, auch wenn ich unterwegs war, habe ich viele zerfallene Kirchen gesehen. Ob evangelisch oder freikirchlich, was auch immer, wo das Leben nicht mehr da ist. Und mir war es im Herzen, wir werden eine Wanderkirche gründen. Eine Wanderkirche, das heißt mit den jungen getauften Leuten und einem Hauskreis, der gerade entstanden ist, entwickeln wir Gottesdienste und ziehen von Kirche zu Kirche, damit das Wort Gottes hineinkommt in das Land und Lobpreis und Anbetung. Und es ist eine ganz schöne Sache. Da natürlich die evangelische Kirche der Hausherr ist und damit die dort amtierenden Pfarrer, nehme ich Kontakt zu den Pfarrern auf. Und es ist schön, sie sagen das Einleitungswort, sie sprechen den Segen. Alles andere wird von Laien für Laien gemacht. Wir sprechen die Predigt durch, sprechen auch Gebete durch. Die Lieder singen wir, sodass wir auswendig singen können. Wer will? Und für die Gäste haben wir ein kleines Programm. Somit werden die Kirchen wieder genutzt Und wenn ihr mal davon hören werdet, irgendwann, weil auch die Mitteldeutsche Kirchenstraße ist dort, und ich habe mit dem Vorsitzenden gesprochen, er freut sich sehr, dass die Kirche jetzt nicht nur äußerlich die Kirchen restauriert werden, sondern auch innen drin etwas wieder anfängt zu leben. Eine schöne Sache, die Wanderkirche. Damit mache ich jetzt im Augenblick Schluss. Es gäbe noch viel, viel, viel zu erzählen. Aber ich bin ja hier zum Predigen und nicht zum Erzählen oder einen Arbeitsnachweis zu erbringen. Heute möchte ich mit euch über Beten sprechen. Über Beten. Die, die sich im Wort Gottes gut auskennen, da steht zum Beispiel 1. Chronik 16, 11, fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Angesicht alle Zeit. Oder Jeremia 29, 13 und 14, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan, Matthäus 7, 7. Oder Jesus sagt in Johannes 16, 24, bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen, bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Dass eure Freude vollkommen sei. Und 1. Thessalonicher 5, 17, betet ohne Unterlass. Ich stelle jetzt nicht die Frage, wer von euch ohne Unterlass betet. Die stelle ich nicht. Dafür habe ich euch viel zu lieb. Aber wir lesen viele Gebete in der Bibel. Wir erinnern uns an Mose, wenn er in Bedrängnis war durch ständige Rebellion des Volkes Israel. Er fleht zu Gott, er schreit zu Gott, wenn das Volk murrte. Wir erinnern uns daran, dass aus dem Felsen das Wasser kam. Die Hanna bat um ein Kind, ihr wurde der Samuel geschenkt. Zacharias betet, Gott erhört, und seine Frau Elisabeth gebar den Sohn, den Johannes. Wenn ich jetzt euch nach den gerade aktuellsten Gebetserhörungen fragen würde, jetzt und hier heute Morgen, wer würde spontan aufspringen und sagen, ja, aha, sehr schön. Freut ihr euch, wenn ihr Gebetserhörungen habt? Ihr nickt. Wie drückt ihr das denn aus? Wie sieht jemand aus? Halleluja und weiter. Dank sei dir, ja, dank sei dir, wir danken dir, Herr. Dank sei dir. Na, das war mit Kopf. Aber jetzt mal so richtig mit allem, mit Leib, Seele und Geist. Juhu! Na, das ging ja schon besser. Ihr Lieben, wenn mir so richtig danach ist, und innerlich ist es mir öfter danach, dann könnte ich nur singen, springen, hüpfen, tanzen. Und nur mein Äußeres erinnert mich dann daran, an das gewisse Lebensalter. Aber innerlich ist das so. Und ich muss dann einfach singen. Ich muss dann einfach danken. Es geht gar nicht anders. Natürlich sagt er, wieso redest du über Beten? Wir als Christen beten doch. Das ist doch ganz logisch, dass wir als Christen beten. Ich las kürzlich einen kleinen Beitrag, den möchte ich euch lesen. Jemand schrieb, ich hatte mein Solo im Gottesdienst in der Kapelle beendet und mich niedergesetzt, um dem Sprecher des Abends, Doktor, 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 so und so, zuzuhören. Der Redner gab einleitend bekannt, er werde über das Thema Gebet sprechen. Als ich diese Worte hörte, hob ich meinen Kopf, nahm meinen supergeistlichen Umhang vom Kleiderhaken und hüllte mich selbstgefällig hinein, um ein wenig zu schlummern. Schließlich hatte ich doch viele Bücher über das Gebet gelesen, hatte eine Mutter, die eine Beterin war, und so aus erster Hand immer wieder erfahren, was man über das Gebet wissen kann und wissen muss. So dachte ich zumindest. Doch innerhalb von 5 Minuten war mein dichter Umhang der Selbstzufriedenheit von meinen Schultern geschmolzen. als wäre er aus Kunstfaser und eben an eine heiße Lötlampe gekommen. Ich hörte weiter zu und war bestürzt über meinen alarmierenden Mangel an Kenntnis über das Gebet und gerade über das Gebetsleben Jesu. Ich wollte doch immer, dass Jesus mein Vorbild ist, durch sein ganzes Leben hindurch und mit Wirkung auf mein Leben. Und auch in seinem Gebetsleben sollte er mein Vorbild sein. Doch ich stellte fest, dass ich hier saß, ein Gotteskind schon lange in der Nachfolge und doch unwissend über die wahre Einstellung zum Gebet und über meine Haltung ganz persönlich darüber. Als ich jetzt selbst Brigitte, diese Zeilen las, habe ich mich an mein Leben, an mein Gebetsleben erinnert und mir kam eine Situation in den Sinn. Vor vielen Jahren, als wir in Wuppertal noch in der alten Gemeinde das ganze Haus sanierten, musste auch das Dach abgedeckt werden, um ein neues draufzusetzen. Und das im Jahre 1874 gebaute Haus, eine Jugendstilvilla, war mit diesen alten Docken, Strohdocken versehen. Und wer solche Häuser kennt, weiß, was das für eine schmutzige Angelegenheit ist, wenn man diese ganzen Strohdocken entfernen muss. Als Mitarbeiter trafen wir uns morgens um 7, aber die Dachdecker kamen schon um 5. Der Dachdeckermeister sagte zu mir: Frau Neumeister, bei mir direkt nebenan wohnt ein Bäcker und da kann ich schon um kurz vor 5 hingehen. Ich bringe die Brötchen mit, bitte machen Sie den Kaffee und wir frühstücken zusammen, dann geht's los. Da ich mir angewöhnt hatte, ich hatte mit meinem Schwiegervater die Bauleitung für diese Zeit, ich hatte mir angewöhnt, jeden Morgen früher aufzustehen, bevor ich diesem ersten Menschen begegne, irgendeinem Menschen begegnete. Ich erinnere mich noch genau an die Zeit, ich hatte eine Biografie von Spurgeon gelesen und er sagte, bevor du irgendeinem Menschen morgens begegnest, bevor schon der Alltag mit all seinen Lasten auf dich einstürmt, gehe erstmal und suche das Angesicht Gottes. Das hatte ich mir so zum Prinzip gemacht, also musste ich um 4 aufstehen, wenn ich um 5 den Frühstückstisch gedeckt hatte. Sommerzeit, so zwischen 4 und 4:30 wurde es langsam hell, das Haus war eingerüstet, ich nahm mir meine Gitarre und ging auf die letzte Stufe des Gerüsts, 18 Meter Traufhöhe, und habe meine Gitarre genommen und habe Gott gelobt und gepriesen dort oben. Und während ich gesungen habe und Gott gelobt habe, kam mir spontan ein Lied, was der Geist Gottes mir schenkte. Früh am Morgen komme ich, Herr, zu dir, lobe dich, preise dich, übergebe mich dir. Herr Jesus, du mein Leben, dir nur folge ich und öffne meine Augen, Herr, damit ich sehe dich allein. Um 5 kam der Dachdeckermeister. Da sagt, sagen Sie mal, kann das sein, dass ich Sie heute Morgen singen gehört habe da oben, als wir einen Parkplatz suchten? Ich sag ja. Und er sagte zu mir, was haben Sie denn gesungen? Früh am Morgen komm ich her zu dir, lobe dich, preise dich. Und er sagt, sagen Sie mal, Sie singen morgens früh, wo alle anderen noch schlafen, singen Sie fromme Lieder. Na, aber ich sag, ich kannte das Lied ja vorher auch nicht. Wie, ich kannte das Lied auch nicht. Ich sag, nein. Das Lied ist in mein Herz gefallen und Gott hat mir das geschenkt. Und es ergab sich ein Glaubensgespräch mit dieser Firma. Die Firma hieß Bleichert. Und er ist manchmal mit seinen jungen Arbeitern gekommen und auch einmal selbst mit seiner Familie in den Gottesdienst. Dann haben sich unsere Wege irgendwie getrennt. Aber mir war es ganz, ganz wichtig, ihm davon zu erzählen. In dieser ganzen Zeit haben wir auch als Mitarbeiterteam viele Wunder erlebt. Darüber zum Beispiel, wir haben ja Drogenleute bei uns wohnen gehabt, auch Drogenarbeit gemacht. Und wir hatten nicht viel Geld, weil wir auf Taschengeldbasis lebten. Und ich hatte den Mädchen, die da wohnten und die ihren Entzug durchgeführt haben, erzählt, wie in der Bibel von der Versorgung Gottes steht. Unter anderem habe ich dann natürlich auch von den Fischen und von den Broten erzählt. Und wir hatten eine Woche so kurz vor dem ersten, wo wir fast nur Kartoffeln gegessen haben mit Margarine und Salz. Es war Samstag und wir hatten wieder Kartoffeln mit Margarine und Salz. Es waren ungefähr 20 Leute da Und eines dieser Mädchen sagte, Brigitte, also wenn dein Gott versorgt, dann könnte er doch auch mal den Speiseplan ändern. Wir essen jetzt von Montag bis heute Samstag, essen wir ständig Kartoffeln mit Margarine und Salz. Also du hast von Fischen erzählt. Ich könnte jetzt Fisch essen. Und ich dachte, ach, hättest du bloß die Geschichte nie erzählt. Und ich war so innerlich richtig zerrissen, verzweifelt und habe gesagt, Herr, ich bitte dich, also irgendwas machst du jetzt. Und dann, es klingelte, vielleicht 10 Minuten später, wir haben die Kartoffeln so abgepellt, das dauert ja etwas länger, und es klingelte, ich gehe runter, ich denke, was riecht das denn hier so? Es roch nach geräuchertem Fisch. Und da kam jemand, er heißt Adrian, er lebt auch noch, habe ich mir sagen lassen, er kommt öfter mal nach Wuppertal, und er brachte eine Kiste voll mit geräuchertem Fisch. Er sagt, ich heiße Adrian, ich sage, ich heiße Brigitte. Und dann sagt er darauf, bin ich hier richtig, ist hier eine christliche Wohngemeinschaft? Ja. Ja, ich komme gerade aus Holland. Ich sage, wieso wissen in Holland Leute, dass hier eine christliche Wohngemeinschaft ist? Den Fisch können sie hier lassen. Er hat gesagt, den wollt ihr auch nicht mitnehmen, den möchte ich euch geben. Ich sage, wie kommen Sie darauf? Er sagt, ich bin von der Autobahn runtergekommen, musste zu Freunden, habe keinen erreicht und habe gesagt, Herr, was mache ich denn jetzt mit dem Fisch? Und der Geist Gottes sagte zu mir, fahr mit dem Fisch runter zu der Briller Straße, fast Innenstadt und bring dort an der christlichen Wohngemeinschaft den Fisch. Könnt ihr euch vorstellen, was da los war? Ich glaube, diese Mädels haben noch nie so viel Fisch gegessen, überhaupt in der Zeit, schon alleine, weil sie ein Wunder erlebt haben. Es war fantastisch. Gott erhört Gebet, und ich erinnerte mich bei der Predigtvorbereitung, wie anders das Gebetsleben damals war, auch insgesamt als Gemeinde, als Mitarbeiterschaft, als es dann in den letzten Jahren wurde, inklusive meines eigenen Lebens und Betens. Ihr wisst, wenn ich hier war, habe ich immer von Wundern erzählt, die Gott getan haben. Ich habe ein Tagebuch, darin stehen viele, viele Dinge über die Größe Gottes. Ich habe aber gemerkt, wenn so ein Alltag kommt, nicht der Alltag im Glaubensleben oder der Ablauf im Gemeindeleben, dann morgens früh, du springst aus dem Bett, hast deine Tagesordnungspunkte 20, 25, 30, die du abarbeiten musst, wirst innerlich schon nervös, hoffentlich schaffst du das, setzt dich hin, betest, sagst, Herr, hilf mir, dann klingelt das Telefon, du springst auf und schon ist der Tag vorbei. Abends sagst du, danke Herr, dass du mir geholfen hast, aber morgen habe ich wieder 20 Punkte. Wisst ihr, was ich meine? Es beginnt ein Arbeitsablauf, in den du Gott nicht immer bewusst mit einbeziehst. Und ich habe plötzlich, als ich mich vorbereitete, gedacht, Brigitte, du musst was ändern. Und las Psalm 5. Und dort kennt ihr wahrscheinlich das Lied, neig dein Ohr meinen Worten, o Herr, und merke auf mein Seufzen. Horche doch auf die Stimme meines Schreins, mein König und mein Gott. Denn zu dir, Herr, will ich rufen. Am Morgen hörst du meine Stimme. Das steht nicht abends. Abends wurde auch gebetet, nachts wurde auch gebetet. Am Morgen hörst du meine Stimme. Und Gottes Geist hat so direkt in mein Herz gebetet und geredet und sagt, ändere deine Gebetspraxis. Du bekommst mehr Kraft, wenn du morgens die Zeit mit mir beginnst. Dann musst du halt früher aufstehen. Abends früher ins Bett gehen. Steh morgens auf und nimm Zeit. Und ich habe dann mir das Gebetsleben Jesu angeschaut und ich stellte fest, dass Jesus in so vielen, das wissen wir alle, Herausforderungen stand, weil er wusste, er ist abhängig als Mensch und Gott auf der Erde in all den Umständen von seinem Vater. Er brauchte Kraft zum Dienst. Wir erinnern uns daran Und es geht oftmals uns ja so bei der Mitarbeiterfrage, wenn wir als Team sind und sagen, Herr, wir brauchen noch Mitarbeiter, es ist einfach so viel, dann schauen wir selber nach geeigneten Menschen aus und sagen, komm, willst du nicht, willst du nicht, willst du nicht. Hinterher stellen wir fest, geeignet ja, aber hätte Gott nicht vielleicht jemand anderen auch noch geben können? Und Jesus ging und verbrachte die ganze Nacht im Gebet, Lukas 6, 13 bis 16, und er bat um die richtigen Impulse durch den Vater. Mir wurde bewusst, nur eine abhängige Person betet. Ich möchte, dass ihr einmal diesen Satz an euch vorüberziehen lasst, denn er muss für uns selbst geklärt werden. Nur eine abhängige Person betet. Wir sagen, natürlich, Herr, möchten wir abhängig sein von dir. Das ist ganz klar. Aber was heißt denn abhängig sein? Nur eine abhängige Person betet. Jesus war abhängig vom Vater. Jetzt werden vielleicht hier die jungen Leute so unter 50. Keiner braucht anschließend Seelsorge, wenn er über 50 ist, denn da gehöre ich auch zu. Aber unter 50 werden sagen, na hör mal, wenn ich in dein Alter komme, dann hätte ich es auch nötig zu beten. Ich habe früher so gedacht. Aber nicht, weil ich böse war, ärgerlich oder ältere Generationen nicht mochte. Das Bewusstsein sagte mir, Brigitte, du kannst so viel tun, du hast so viel Power, du krempelst die Ärmel hoch und dann geht's los. Aber ich bin auch oft vor die Wand gerannt. Aber diese Abhängigkeit, über die ich spreche, ist eine andere. Und ich möchte jetzt mal unsere Technik bitten, einen alten Liedtext oder alte Liedstrophen einzublenden. Ihr habt die Vorbereitungen da. Und ich möchte jetzt diesen Text oder diese Texte lesen und euch bitten, einmal Strophe für Strophe es auf euch wirken zu lassen, weil ich hinterher im Anschluss der Predigt auch euch bitten möchte, sie mit mir in vollstem Bewusstsein, wer will, betend es zu singen. Können wir einmal? Tauft. Und jetzt, nimm Besitz von meiner Zeit. Klar. Jede Stunde sei dir geweiht. Wenn wir das betend singen und es nicht tun, was ist das? Worte. Richtig. Das zweite, wenn ihr eure Hände anschaut, nimm du meine Hände an, zeig mir, wie ich dienen kann. Klar, wenn wir getauft sind, rein in die Gemeinde und wir wollen etwas tun. Nimm die Füße, mach sie flink, das wünscht sich jeder, vor allen Dingen, wenn er mal an Krücken gegangen ist. Aber dann der letzte, dir zu folgen auf den Wink. Wow. Das nächste. Nimm die Stimme, lehre mich, das ist immer gut. Reden ist auch immer gut. Singen, auch gut, aber nur für dich. Nimm, o Herr, die Lippen mein, lege deine Worte drein. Wenn der eine oder andere sagt, ach du liebe Güte, dann rede ich ja nur noch fromm. Es geht hier nicht um fromme Worte. Und die nächste. Jetzt ist es klar, damit hat keiner Probleme von euch. Nimm du all mein Gut und Geld. Die meisten haben sowieso nichts. Aber dir sei's in den Dienst gestellt. Nimm die Kräfte, den Verstand. Naja, Kräfte ja, den Verstand ganz in deine Meisterhand. Und weiter. Jetzt kommt das, wo wir am meisten sagen, Halleluja, mach das. Nimm, Herr, meinen Willen, du. Dass er still in deinem Ruhe. Kein Problem, keiner hat das Problem mit dem Willen. Nimm mein Herz. Mach hier es schon dir zum Tempel und zum Thron. Schöne Worte, herrlich. Und weiter. Nimm du meiner Liebe Fülle, wobei wir dann testen müssen, wie viel Liebe ist denn da in uns für ihn. Jesus, all mein Sehnen still. Unser ganzes Sehnen ist doch sicherlich schon ausgefüllt mit ihm, oder? Nimm mich selbst und lass mich sein, ewig einzig, völlig dein. Das wollen wir. Das ist ein schöner Text. Danke für die, die es reingeschrieben haben. Ich habe es auch mit eurem Pastor abgesprochen, ob ich das so tun darf. Und er sagt, na, mach du ruhig, die Gemeinde kennt dich lang genug, komm ruhig. Nur ein abhängiger Mensch betet. Als ich diese Texte fand von der Liederdichterin und Buchschreiberin Dora Rappert, Melodie ist jetzt auch nicht das, was uns vom Stuhl reißen würde, wir singen es ja gleich, aber der Inhalt. Wenn ich für mich selber sage, nimm mein Leben, Jesu, dir übergebe ich es für. Und dann nimm Besitz von meiner Zeit. Ihr Lieben, dann kann es passieren, dass er mir den ganzen Tagesablauf auf den Kopf stellt. Das kann passieren. Wenn ich sage, nimm meine Hände, na klar. Zeig mir, wie ich dienen kann, klar. Nimm die Füße, oh ja, mach sie flink. Aber wenn er meine Füße noch flinker macht, kann ich auch schneller wegrennen. Sagen, juhu, Herr, ich mache jetzt dieses, ich mache jenes. Aber dir zu folgen auf den Wink, das ist was anderes. Nimm die Stimme, lehre mich. Ja, reden, singen, nur für dich. Nimm, o Herr, die Lippen mein, lege deine Worte drein. Immer unter dem Aspekt, es betend zu singen. Nimm du all mein Gut und Geld, dir sei's in den Dienst gestellt. Hängt mit Gaben, Opfern, Zehnten, alles, was wir Gott geben können. Nimm die Kräfte, den Verstand, ganz in deine Meisterhand. Nimm, Herr, meinen Willen du, dass er still in deinem Ruh. Nimm mein Herz, mach hier es schon, dir zum Tempel und zum Thron. Nimm du meiner Liebe Fülle, Jesus, all mein Sehnen still. Nimm mich selbst, lass mich sein, ewig einzig, völlig dein. Wir sind abhängig. Wir können entscheiden, ob wir abhängig sein wollen. Sobald Schwierigkeiten auftauchen, kenne ich viele Menschen, die zunächst sofort erst einmal zu anderen rennen. Die Telefone werden heiß. Du kommst nie durch. Ich habe schon mit 3 Leuten über meine Probleme gesprochen. Sie gehen nicht weg. Wenn ich dann sonntags nach dem Gottesdienst Seelsorgegespräch habe, sage ich, sag mal, warum hast du nicht die 3 anschließend an das Gebet mit Jesus gestellt? Ja, aber die 3 waren da. Ich sage, und wo war er? Manchmal denken wir doch gar nicht daran. Das ist alles nichts an Vorwurf, gar nichts, ihr Lieben, was ich sage, sondern eigene Erfahrung. Zunächst versucht man, ich versuche das immer selbst. Ich bin nicht zu Leuten gerannt. Aber direkt, so wie in der Situation, die ich euch eben auf dem Dach geschildert habe, hatte sich etwas verändert. Natürlich gibt es Umstände, die uns hindern, so in die Stille zu gehen und sofort Jesus zu suchen. Aber er ist doch da mit all seinen Verheißungen. Sind wir nicht immer zuerst auch verzweifelt, niedergedrückt, wo wir doch die ganzen Aussagen, die ich eingangs vorgelesen habe, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Wir setzen uns in Bewegung und gehen zu dem Herrn, dem wir einmal unser Leben anvertraut haben. Und sag, Herr, bitte hilf mir, nicht nur sonntags morgens, nicht nur, wenn wir Seelsorge in Anspruch nehmen, sondern ganz bewusst täglich. Im direkten Gegensatz dazu zeigt eine Statistik, ich las sie, dass das Lehrprogramm von einigen führenden evangelischen Bibelseminaren nicht einen einzigen Kurs aufweist zur Unterweisung der zukünftigen Pastoren. Ich habe mit einigen Pastoren im Umfeld in Sachsen-Anhalt gesprochen, mit meinen Kollegen. Sie haben gesagt, Brigitte, das ist richtig. Und egal, ob bei welchem Seminar das ist, Wir lernen auf den theologischen Seminaren alles. Aber für die angehenden Pastoren, was heißt das denn zu beten? Wirklich zu beten? Ich habe mir aufgeschrieben, wie können wir unser eigenes Gebetsleben erfrischen oder überhaupt erst mit einem lebendigen Gebetsleben beginnen? Durch Zurückgezogenheit, eine innere Zurückgezogenheit, durch ein demütiges Herz. Und was heißt demütiges Herz? Ich erkenne, ich bin abhängig. Ich bin abhängig. Und durch die Gemeinschaft jeden Tag mit dem, den ich Herrn nenne. Ich war und bin immer fasziniert über das Gebetsleben der ersten Christen. Wir kennen das, was die Apostelgeschichte angeht, was sie an Gebetserhörungen hatten. Vor einiger Zeit saß ich mit einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen, die in einem Krankenhaus arbeiten in Wittenberg, und sie haben riesengroße Not. Riesengroße Not, weil sie arbeiten und arbeiten und arbeiten. Und das Krankenhaus wird nicht mehr christlich geführt, so wie es mal geführt wurde. Und sie haben Not. Und ich habe ihnen gesagt, ändert doch eure Demos in Gebet. Geht in die dort hauseigene Kapelle und trefft euch zum Gebet. Wendet das Blatt, in dem das ihr betet. Und dann kann ich mich mit leitenden Leuten dort des Stiftes in Verbindung setzen und auch aus Sicht des Pastors einmal sagen, was es bedeutet, wenn die Dienste von den Krankenschwestern und Pflegern ständig und ständig und ständig und ständig sind und auch sonntags. Und ich habe da zu diesem Zeitpunkt mit jemandem gebetet oder mit jemandem von ihnen gebetet, mit dem ich im Rahmen meiner Gemeindearbeit noch nie gebetet habe. Gibt es hier, wenn ihr euch so umschaut, gibt es da Geschwister, mit denen ihr noch nie gebetet habt? Ja. Was meint ihr, wie sich das Verhältnis geändert hat, wenn wir gemeinsam eine Not geteilt haben? Wenn sie gekommen sind, haben gesagt, wir können es nicht mehr aushalten. Und ich habe gesagt, Leute, lasst uns doch beten. Schaut mal die Verheißungen, die Jesus gegeben hat. Und an Pfingsten habe ich mit meiner Gemeinde über ein Lied gesprochen. Ihr kennt das Lied, O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Und mir hat immer schon, auch als junges Mädchen, die eine Strophe sehr gut gefallen, die zweite. O du, den unser größter Regent uns zugesagt, komm zu uns, werter Tröster, mach uns unverzagt. Und dann steht da, gib uns in dieser Schlaff und glaubensarmen Zeit, jetzt kommt das, was mir gefällt, die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Ich habe das mit einem Pfarrer, einem gläubigen Pfarrer durchgesprochen, wo wir eine Arbeit zusammen in Wittenberg beginnen. Der sagt, Brigitte, also es ist ja richtig militant, was du da sagst. Ich habe gesagt, hier handelt es sich um die Waffe des Gebets. Die muss aber scharf geschliffen sein. Und die ersten Christen haben zusammen gebetet. Wir wissen, dass es in unserem Land irgendwann nicht mehr so bleibt, wie es ist. In der Welt auch nicht. Aber oftmals haben wir doch auch in unserem eigenen Umfeld genug Probleme. Kinder, die einen anderen Weg wählen, Eltern, die sich trennen, Armut, kein Arbeitsplatz, viele, viele Nöte, die wir haben. Und ich möchte zur Ehre Gottes jetzt, bevor wir das Lied singen, euch etwas erzählen. Ich habe in der gesamten Zeit, während ich selbstständig war, nach meiner Insolvenz und Scheidung, schwere, schwere Zeiten erlebt, aber auch Zeiten, wo Gott mich durchgetragen hat, auch finanzieller Art. Und ich wurde damit konfrontiert durch den Steuerberater, wo ich jetzt mein Buchhandelsgeschäft auflöse, so nach und nach, dass ich noch einige finanzielle Rückstände habe in Bezug auf Steuern und auf Rechnungen von ihm. Und ich sagte, Herr, wenn ich jetzt zur Bank gehe und einen Kredit aufnehme, kann ich das abstoßen, ich kann ihn auch zurückzahlen nach und nach. Und bin nach Wuppertal zu meiner Bankfrau gegangen, die mich 25 Jahre schon begleitet, vieles über Wunder erlebt hat. Und ich sagte, ich möchte eigentlich den Kredit aufnehmen für meine Gemeinde, weil wir müssen das Dach decken. Wir müssen mal die Räume renovieren. Und da meine Gemeinde mir ein zinsloses Darlehen gegeben hatte für mein Auto, damit ich mal mehr Leute mitnehmen kann, nicht nur einen Beifahrer in meinem Auto mit den Büchern, habe ich zu ihr gesagt, eigentlich möchte ich es lieber meiner Gemeinde geben. Sagte Frau Neumeister, das ist dumm, machen Sie erst mal alles andere von der Backe, was Sie da haben. Und es hat mich so sehr bewegt. Wir haben das vereinbart, ich konnte das weitergeben und bin zum Auto und habe so meinen Kopf auf das Lenkrad gelegt und hörte mich beten. Ich hörte mich beten. Ich sage das zur Ehre Gottes. Herr, eigentlich möchte ich meiner Gemeinde 10.000 Euro geben. Auf mein Auto zurückzahlen, alles was da ist, 10.000 Euro. 10%, der Zehnte davon, also 9.000 Euro auf mein Auto, 1.000 Euro in die Gemeinde, für mich so ein durchlaufender Posten. Und ich hörte mich da beten und dachte, Brigitte, du bist verrückt, also jetzt spinnst du. Ich habe von Wuppertal aus nach Wittenberg 515 Kilometer zu fahren, bekam einen Anruf unterwegs von dem Kassierer unserer Gemeinde und sagte, Brigitte, komm bitte direkt mal, bevor du in deine Wohnung fährst, komm zu uns nach Hause. Und ich dachte, es ist was passiert. 22 Uhr kam ich an. Sie wirkten aber an der Haustüre nicht so, als ob was passiert sei. Ich komme mit ins Wohnzimmer, da sagten sie, sag mal, du hast ja bald Geburtstag. Heute Morgen waren zwei alte Geschwister hier auf ihrem Fahrrad und die haben dir was gebracht. Und sie legten mir einen Bündel 100-Euro-Scheine im Wert von 10.000 Euro auf den Tisch. Ich habe da gesessen und habe geheult. Die, die mich kennen, wissen, ich heule nicht viel, ich lache lieber. Vor Beschämung, kann gar nicht sagen, vor was. 10.000 Euro. Und da sagten sie, diese älteren Geschwister sind gekommen und haben gesagt, wir haben für die Brigitte gebetet. Und es war uns so, dass sie Geld braucht, um das Auto zurückzuzahlen an die Gemeinde, damit wir unser Dach decken können. Sie wussten nichts. Ich habe nie eine einzige Silbe darüber geredet, außer mit meiner Bankfrau und mit Gott. Ich war so beschämt. Und ich habe gesagt, Herr, das ist so wunderbar. Du bist fähig, das im Leben eines jeden Einzelnen zu tun, in ganz anderen Situationen, für ganz andere Anliegen. Und ich habe gesagt, Herr, nie will ich anders beten. Also ich bete jetzt nicht jeden Tag um 10.000 Euro, versteht das richtig. Aber diese Intensität, Herr, du kannst das tun. Und du bist in der Lage, das zu tun. Meine Motivation, ich wollte es nicht für mich. Das ist klar. Aber es war auch ganz wichtig, diese Erfahrung, habe das diesem Kassierer auch gesagt, und der sagte, sowas habe ich noch nie erlebt. Und vor allen Dingen, mit welchem Anliegen dann diese beiden älteren Herrschaften dieses Ehepaar kamen. Und ich muss sagen, es ist für mich so wichtig, dass wir zu dem gehen, der sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Wenn ich in Christus bin und aufgrund dieser Tatsache, kann ich auch in einer Vollmacht beten aus einem demütigen Herzen. Danke. In einem demütigen Herzen, nicht hochmütig, ach guck mal, ich bete jetzt mal und dann hat Gott da etwas zu tun. Danke für die Taschentücher, die ich immer schon bekommen habe im Laufe der Zeit. Danke. Ihr Lieben, Gott ist da, der in uns wirkt und der auch unser Gebet lenkt in einer Hingabe, die er wirklich nur sehen kann in unserem Herzen. Das ist nicht etwas, wo wir sagen können, ach guck mal, jetzt habe ich mein Abitur im Gebet gemacht. Nein, die Abhängigkeit, von der ich sprach, ist wichtig. Wir müssen uns klar sein darüber, sind wir abhängig, wollen wir abhängig sein. Und vielleicht hat jeder, der hier so sitzt, in den einzelnen Versen für sich irgendwo eine ganz besondere Priorität. Ist es all mein Gut und Geld? Ist es die Stimme? Sind es die Hände? Ist es der Besitz, die Zeit? Und ich möchte einfach, dass wir das Lied jetzt zusammen singen. Ich werde das euch mit euch singen. Es ist ganz einfach von der Melodie her. Es geht, nimm mein Leben, Jesu, dir. Ihr Lieben, wenn ihr diese Strophen betet oder mit einer anfangt, weiß ich, es beginnt sich etwas zu verändern. Aber darauf müssen wir uns einlassen. Und das wünsche ich euch von Herzen auch als Gemeinde, jedem Einzelnen und gemeinsam auch in den Zeiten, wo ihr zusammen betet. Amen. Herr, ich möchte dich um Segen bitten für die Gemeinde, für jeden Einzelnen, dich um Bewahrung und Schutz der Herzen bitten. Und lass die Gebete meiner Geschwister und die Gebete dieser Gemeinde zu wirklich scharf geschliffenen Waffen werden. Im eigenen Leben, im Leben der Gemeinde und mit viel Auswirkungen hier in dieser Stadt. Vater, darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Gott segne euch.